Wer von euch Kinder hat oder wer sich selber an sein eigenes Leben in der Jugendzeit, sag ich mal, erinnert, weiß, dass es so Situationen gibt, in denen das schlechte Gewissen geradezu an der Nasenspitze abzulesen ist. Es gab eine Zeit in meinem Dienst, wo ich nach dem Gottesdienst gerne nach Hause gekommen bin, und dann gab es so eine Unsitte, die natürlich auch noch Spuren hinterlassen hat, aber die Unsitte war die, es gab ein volles Nutella-Glas, oder es gab immer ein Nutella-Glas. Und wenn es fast leer war, gab es das neue Nutella-Glas. Und man kann Nutella, oder beziehungsweise diese Nuss-Nougat, ich will ja keine Reklame machen, weil also die Nuss-Nougat-Creme, die mir am besten schmeckt, ist sowieso nicht diese eine, aber die wurde immer mit Löffeln gegessen. Weil Brot kann sein, muss nicht sein. Also Nutella oder diese andere Schokolade schmeckt einfach, wenn man es mit Löffeln isst. Und wir haben ja nun Kinder gehabt und die haben natürlich den Vater beobachtet. Und egal wie du die Kinder erziehst, ist da so ein Spruch, sie machen dir alles nach. Und ich merkte, meine Bestände wurden immer weniger. Und eines Tages sage ich, warte mal, irgendjemand isst hier mit, und zwar auch mit Löffeln. Keiner meldet sich. Aber man kriegt dann irgendwann mit, wer der Schuldige ist. Da sieht man so verführerische kleine braune Schmatz- und Leckerli-Spuren im Mundwinkel. Ja? Und wenn man dann guckt und sagt, wer war das? Dann konnte man mitunter so wunderbar an den Augen entdecken, so, ja, und man hatte so ein schlechtes Gewissen vielleicht. Und man konnte dann das klären, das war ja kein großes Verbrechen, aber ich habe dann halt öfter Nutella gekauft. Also wir haben dann einfach so eine Tradition gehabt, dass wir diese Art von Trösterle nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, so als frische Zufuhr fürs Gehirn unter uns praktiziert haben. Mit schlechtem Gewissen leben ist gar nicht so einfach, wenn einem so auf der Seele etwas drückt. Wir kamen vor ein paar Monaten nach Hause und wir merkten, irgendwas ist. Irgendwas ist. Und wenn ich dann merke, irgendwas ist, kann man ja so auch sich so einen gewissen Spaß draus machen, dass man so ganz völlig entspannt tut, obwohl man weiß, es ist was. Und am Ende von der Geschichte war es dann so, dass dann platzte es heraus. Ja, übrigens am Wochenende, und dann, ha, okay, das schlechte Gewissen konnte nicht länger verschlossen leben. Kleine Anekdoten aus dem Familienbetrieb. Aber wir alle ahnen, es gibt die gleichen Geschichten, eine Nummer härter, eine Nummer größer, eine Nummer gewichtiger und um vieles quälender, wenn wir in unser Leben gucken. Da gibt es die Möglichkeit, dass Sachen passiert sind, über die wir nicht gerne reden, die vielleicht sogar nur ich weiß, die ich noch nie jemandem erzählt habe. Dinge, die nicht in Ordnung waren und in Ordnung sind, wo ich schuldig geworden bin. Vielleicht Dinge, wo ich richtig bewusst Unrecht getan habe. Es gibt ja viele wunderbare Umschreibungen. Ja? Dass wir zum Beispiel Dinge, die wir stehlen, das nennen wir nicht so. Wir lassen sie mitgehen, als wären wir auf einen Ausflug und laden sozusagen die Gegenstände ein, uns freundlich zu begleiten. Ich weiß auch nicht, plötzlich waren sie in meiner Kiste. Oder wir geben gerne, wir vergessen, Dinge zurückzugeben. Ich habe nicht dran gedacht, aber ich will auch nicht dran denken. So günstig komme ich nie wieder an das teure Gerät. Es gibt so viele Möglichkeiten, sozusagen Unrechtes zu tun und zu kaschieren. Und dann irgendwann merken wir, je länger es geht, kann es sein, dass sich eine unendliche Last in unserem Leben einstellt. Eine Last, weil wir darüber nicht reden können. Eine Schuld, die uns drückt. Etwas, wo wir Unrecht getan haben, wo wir schuldig geworden sind oder wo wir Teil von einer Katastrophe oder einem Drama geworden sind, wo Scham auf unserem Leben liegt Und wir halten es verschlossen in uns. Wir reden darüber nicht. Und wir glauben, dass damit, wenn wir nicht darüber reden, in unserem Leben die Sache sich erledigt. Aber Schuld, die in unserem Leben vergraben ist, Dinge, die uns zutiefst verwundet, verletzt haben, Situationen, wo wir vielleicht von den Eltern, von Verwandten, von Freunden, auch vielleicht von Lehrern gekränkt worden sind, die uns zutiefst getroffen haben, hinterlassen nicht nur Spuren, sondern hinterlassen auch Einfluss auf unser Leben heute. Sie schränken uns ein, sie binden uns. Weil wir sozusagen von der Übung her immer einen bestimmten Weg meiden, werden wir einen bestimmten Raum nie einnehmen können in unserem Leben. Da hat die Lehrerin vielleicht uns, keine Ahnung warum, weil sie uns auf dem Kieker hatte, man kann das da manchmal auch gar nicht beschreiben. Es gibt Menschen, die sind uns sympathisch und unsympathisch. Wir vergeben uns da ganz schnell und sagen, das ist halt so. Aber wenn wir Opfer davon werden, weil eine Lehrerin auch oder ein Lehrer sympathisch und unsympathisch hat bei seiner Sympathieverteilung den Schülern gegenüber, da wird es dann ganz kriminell, weil wir dann plötzlich mal auf der Opferseite sind. Also es ist hier und da, dort wie hier, nicht in Ordnung, sozusagen nur nach Sympathie und Antipathie zu gehen. Aber vielleicht ist es so gewesen im Leben, dass ein Lehrer Spaß daran hatte, mich bloßzustellen. Vielleicht, weil ich immer so, wie er meinte, so schöne rote Ohren bekomme. Und seitdem meide ich jede Möglichkeit, die sich für mich bietet, irgendwo öffentlich etwas zu sagen, aufzutreten oder in Erscheinung zu gehen. Da hat jemand mit seiner Verwundung und seiner Kränkung in meinem Leben etwas bewirkt, das mich sozusagen davon abhält, einen Lebensraum zu erobern, der für mich vielleicht sogar möglich wäre. Ganz schlimm, wie gesagt, an der Stelle für uns oft, wo wir eben in wirklicher eigener Täterschaft Unrecht getan haben. Und wo wir es vielleicht sogar wissen. Und manchmal sind ja sogar diese Geschichten dann besonders frappierend für uns oder auch belastend, wo wir meinen, wir sind Opfer geworden, wo wir immer wieder erzählen, was die anderen alles getan haben. Und man kann diesen Leuten in der Seelsorge so herrlich, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, ja, man kann ihnen im Grunde genommen humorvoll gesprochen so herrlich die Stützplanken sozusagen unterm Popo wegtreten, wenn man nur fragt, okay, jetzt erzähl du doch mal, nachdem du eine halbe Stunde schon erzählt hast, was die anderen dir alles getan haben, jetzt erzähl du mir doch mal deinen Anteil in der Sache. Ja, wie mein Anteil? Ja, es hat dich ja getroffen, du warst ja offensichtlich dabei. Was hast du denn gesagt, getan, gemacht? Und dann begegnen wir vielleicht einer Situation oder dann begegnen wir Momenten, wo wir spüren, ich bin nicht nur Opfer, ich bin nicht nur Zuschauer, ich bin nicht nur Getroffener, ich bin Täter. Aber darüber reden wir nicht gern. Darüber breiten wir gerne den Mantel des Schweigens. Und wir haben dann viele Geschichten, viele Ausreden, viele Formulierungen, die das sozusagen klein machen, angenehm machen, gesellschaftsfähig machen, wo die Härte der Formulierung und des Unrechts herausgenommen wird. Aber je länger wir merken, dass es in uns lebt und bohrt, desto kränker macht es uns. Schuld, die nicht ans Licht gebracht wird, Täterschaften, die ich in meinem Leben gehabt habe, werden irgendwann aufstehen, zeigen sich, drücken. Wir könnten jetzt eine Fülle von Bildern kreieren, wo wir erlebt haben, vielleicht in unserem eigenen Leben, wie Schuld sich aus dem Versteck nach vorne wagte und wieder in meinem Leben sozusagen auftaucht. Obwohl wir doch glaubten, so lange Ruhe darüber gehabt zu haben. Im Psalm 32, ihr findet es ja auf euren Zetteln, das ist heute die Predigtgrundlage, heißt es,
Ein Psalm von David. Selig, wem vergeben die Missetat, wem zugedeckt wurde die Sünde. Glücklich der Mensch, dem der Herr nicht anrechnet die Schuld, dem Trug nicht wohnt im Geist.
Also dieser Psalm beginnt zunächst einmal mit einem Lied der Befreiung und des Jubels.
Glücklich der Mensch, dem die Schuld nicht zugerechnet wird.
Glücklich und gelobt und gepriesen der Mensch, wir können ihn glücklich schätzen, wer sozusagen frei ausgeht.
Zwei Beobachtungen dazu. Erste Beobachtung, um frei ausgehen zu können, müssen wir erstmal wahrnehmen und entdecken, es gibt ein Gesetz, es gibt eine Regel, es gibt eine Ordnung, die mich beurteilt.
Es gibt sozusagen ein Regelwerk, das mich qualifiziert oder mein Tun qualifiziert als Recht und Unrecht.
Ihr wisst ja, ich erzähle gerne mal so aus dem prallen Leben des Verkehrsteilnehmers.
An manchen Tagen habe ich den Eindruck, ich müsste mal nachfragen, ob die Straßenverkehrsordnung in Gänze aufgehoben wurde.
Man hat den Eindruck, hier fährt jeder, wie er will.
Ich stehe an Ampeln, dann merke ich, vor mir fahren die Autos bei Grün schon gar nicht mehr los. Weil sie wissen, bei Rot kommt von rechts und links immer noch mal einer.
Da kann man bis 3 oder bis 4 zählen, dann erst fährt man los, weil man dann sicher ist, jetzt kommt auch keiner mehr.
Manche reden von italienischen Verhältnissen.
Und rechts vor links ist erstaunlich. Das habe ich den Eindruck, ist gänzlich untergegangen.
Ich frage mich immer, wenn ich in einer engen Straße fahre, wer muss eigentlich stehen bleiben? Der Autofahrer, der Platz hat, oder der, der auf seiner Seite das Hindernis hat?
An der Straße, wo ich nach Hause fahre, habe ich den Eindruck, immer der sozusagen, der auf der geraden, auf der breiteren Straße eigentlich kein Auto stehen hat, der muss bremsen, weil die anderen, je dicker das Auto, mit immer größerer Geschwindigkeit einfach reinfahren. Das interessiert die überhaupt nicht, ob du da entgegenkommst.
Wir leben in einer Gesellschaft, wo ich den Eindruck habe, wir haben gar nicht mehr vor Augen, dass es Rechte, Gesetze und Pflichten gibt.
Dass es Ordnungen gibt, die dafür sorgen, dass Dinge in Ordnung sind oder nicht in Ordnung sind, dass Dinge richtig sind oder nicht richtig sind.
Ich gebe zu, man kann darüber geteilter Meinung sein. Man kann sagen, ich finde das jetzt nicht richtig, ich finde das auch nicht sinnvoll, aber zunächst einmal gibt es diese Regel.
Wir tun so, als gäbe es in unserem Leben oft keine Regeln mehr.
Man kann sich nur dann über vergebene Schuld freuen, wenn man zuvor festgestellt hat und auch vielleicht von einer anderen, größeren, außerhalb von mir selbst liegenden Instanz sozusagen festgestellt wurde, dein Tun ist Unrecht.
Dein Tun ist nicht in Ordnung.
Da ist also eine Regel, ein Gesetz, da ist jemand, der qualifiziert, das, was du tust oder getan hast, ist nicht in Ordnung. Es ist Schuld.
Das ist das Erste, was festgestellt werden muss.
Das Zweite, was dann interessant ist, ist sozusagen zu kennen, den zu kennen oder die Ordnung zu kennen, die mich qualifiziert.
Die also darüber eine Auskunft gibt, was in Ordnung ist und was nicht.
Es reicht nicht nur zu wissen, es gibt eine, sondern ich muss auch wissen, was sagt sie oder welche Ordnung ist es, nach welcher Regel wird hier denn nun sozusagen gelebt?
Also ich habe in Spanien zum Beispiel gelernt, dass das, was wir hier sozusagen als Geste, als Ausdruck der Freude und des Willkommens oder anders gesagt der Anerkennung, der Dankbarkeit signalisieren, dass das dort in der Regel völlig was anderes bedeutet.
Wenn ich hier sozusagen über die Straße möchte und ich sehe schon so alt und gebrechlich aus und ein freundlicher Autofahrer lässt den Opa über die Straße laufen, dann mache ich hier einen Diener und halte den Daumen so raus.
Das sollte man in Spanien nicht tun.
Was bei uns der Daumen ist, der anerkennt, super, toll gemacht, ist in Spanien der böse Finger.
Das muss man üben. Danke zu sagen ohne die Hände. Ich bin nachher in Spanien nur noch so rumgelaufen. Wir müssen die Regel kennen, die qualifiziert, ob etwas in Ordnung ist oder etwas nicht in Ordnung ist. Der Beter des Psalms, er sagt nicht, worum es geht, aber er weiß, dass sein Leben vor Gott richtig Schuld auf sich geladen hat. Er ist schuldig geworden. Wir könnten vielleicht an die Situation denken von König David, der eines Abends auf dem Söller steht, auf dem Balkon, auf der Dachterrasse steht und von dort einen guten Überblick hatte, nicht nur über die Stadt, sondern auch in die Räume und in die erleuchteten Räume, sozusagen in die Häuser, auf die anderen Dachterrassen um ihn herum. Und da sah er eine wunderschöne Frau, die sozusagen duschte oder badete. Und er hatte den Vorteil, er war König, er konnte sich seine Wünsche und seine Sehnsüchte sozusagen qua Amt erfüllen. Er hat also mit der Bathsheba ein Verhältnis angefangen. Sie wird schwanger. So, das Problem ist aber bloß, ihr Mann war gar nicht da. Jetzt wird sie schwanger in einer Zeit, wo gar nicht ihr Mann da ist. Schwierige Situation. Aber als König hat man Möglichkeiten. Er überlegt sich, okay, ich hole den Mann von der Front nach Hause, der kriegt Heimaturlaub und wenn er Heimaturlaub hat, was machen Soldaten auf Heimaturlaub? Sie gehen zu ihrer Frau und sie kuscheln. Tja, aber was ist, wenn man einen hundertprozentig hingegebenen Diener und Soldaten hat, der nicht nach Hause geht, um zu kuscheln, sondern der bei der Truppe bleibt, aus Solidarität mit den Kameraden? Er hat ein Problem. Schließlich geht David so weit, dass er eine Anweisung gibt an die Generäle, an die ganzen Mitarbeiter um ihn herum in der Armee, sie mögen dafür sorgen, dass dieser Mann an der Front stirbt. Nicht zufällig stirbt, sondern stirbt, sterben muss. Sie machen einen Ausfall, sie machen einen Angriff und während alle nach vorne stürzen, kriegt er es nicht mit, der Uriah, der Ehemann von der Bathsheba. Und sie ziehen sich zurück, er steht alleine und wird auf offenem Feld erschlagen. So weit, so gut. Unangenehm ist, dass Gott das gesehen hat. Gott schickt den Nathan vorbei, einen Propheten, der ihn in einem Bild anspricht, zu sagen, pass auf, ich erzähle dir eine Geschichte und erzähle ihm eine Geschichte von einem Mann, der ein Schaf hatte und einem Mann, einem Großgrundbesitzer, der viele Schafe hatte. Und der Großgrundbesitzer geht hin und nimmt dem einen Mann sozusagen das Schaf weg, weil er seine große Herde, die so toll ist, die wollte er schonen. Und David ist aufgebracht, voll aufgestellt, wütend und sagt, dieser Mann muss sterben. Nathan guckt ihn an und sagt, okay, dieser Mann bist du. Und in diesem Moment steht ihm die ganze Schuld vor Augen. Nichts kann ungeschehen gemacht werden. Mit einem Mal weiß David, ich bin schuldig geworden an dem Uriah, an der Bathsheba, vor Gott. Vor allem und zuallererst vor Gott. Ich habe vor Gott Unrecht getan. Ich habe gesündigt, habe das Ziel verfehlt, habe sozusagen nicht gelebt, wie Gott es wollte. Ich bin schuldig geworden an Gott, vor Gott, mit meinem Leben, mit meiner Entscheidung, mit meinem Tun. Und dieses Wissen brennt in der Seele des David. Dieses Wissen macht ihn krank, zerfrisst ihn. Wie davon wegkommen? Die Beschreibung des David hier in diesem Psalm, ich weiß nicht, ob er sich direkt auf diese Situation bezieht, man kann es darauf beziehen, heißt es, solange ich schwieg, da wurde ich verzehrt bis ins Mark. Endlos währte mein Stöhnen. Schwer lag auf mir deine Hand bei Tag und Nacht, mein Herz wurde ein Feld in der Sonnenglut. Innerlich verbrennt sozusagen David. Er spürt die Last. Hier heißt es, deine Hand lag bei Tag und Nacht auf mir. Es ist jetzt nicht so, dass Gott sozusagen einen noch runterdrückt, sondern man kann es auch anders sagen, die Gnade Gottes wird zurückgenommen und dann spüre ich die Last meiner eigenen Verschuldung ungepuffert, ungebremst. Ich kriege mein eigenes unrechtes Tun ungebremst zu spüren in mir. Und ich merke, wie es mich zerfrisst, wie es mich zu Boden drückt. Was war die Wende? Da habe ich dir meine Sünde bekannt, nicht länger verbarg ich dir meine Schuld. Die einzige Lösung, aus der Klemme rauszukommen, wenn wir Schuld in uns haben, wenn Schuld uns vor Augen steht, wenn Schuld sich immer wieder innerlich einstellt, wenn Schuld mich immer wieder innerlich anklagt, die einzige Möglichkeit darüber wegzukommen, davon loszukommen, ist, in der Gegenwart Gottes darüber zu reden und sie zu bekennen. Wir erinnern uns an das Gleichnis, das Jesus erzählt von den zwei Söhnen und dem Vater. Der eine Sohn geht in die Welt und haut sein ganzes Erbe durch auf den Kopf und endet im wahrsten Sinne des Wortes bei den Schweinen. Und es geht ihm so elend, dass er noch nicht mal das Schweinefutter essen darf. Sonst kriegt er Ärger mit seinem Dienstgeber. Also der ist richtig in die Gosse gekommen. Durch eigenes Verschulden. Jetzt nicht durch Mord, aber durch eigene Entscheidungen, die nicht gut waren. Durch seine Freunde, durch die Feste, die er gefeiert hat. Durch seine Großspurigkeit, durch seine Lebensgier. Und am Ende entdeckt er, ich habe mein Leben an die Wand gefahren. Was ist sozusagen der wir reden ja immer in neudeutschen Worten, was ist der Turnaround? Was ist der Punkt, an dem sozusagen die Sache sich umkehrt in eine andere neue Richtung? Wo bekommt die Geschichte die entscheidende Wende? In der Geschichte, die Jesus erzählt, ist die entscheidende Wende der Moment der Einsicht, wo der Mann sagt, wo der Sohn sagt, ich will mich aufmachen und zurückgehen zu meinem Vater. Und ich will ihn fragen, ob ich bei ihm Tagelöhner sein kann, da geht's mir besser. So der Plan. Aber der Punkt, sozusagen die gesamte Geschichte in eine andere Richtung zu bringen, ist dort, wo aus der Einsicht der Entschluss wächst, ich werde mich und will mich an Gott selbst wenden. In dem Gleichnis Jesu ist es dann der Weg zum Vater und dann die Begegnung beim Vater, diese überraschende Begegnung, wo er erlebt, dass der Vater ihm vergibt. Und hier in unserem Psalm ist es die überraschende Erfahrung, ich habe dir meine Sünde bekannt, nicht länger verbarg ich dir meine Schuld, ich sprach, ich will dem Herrn bekennen meine Bosheit. Und dann heißt es dort weiter, und du hast meine Schuld gelöst, meine Sünde vergeben. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 heißt es, so wie unsere Schuld und unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Die Lösung für die Schuldfrage, für die Probleme, die wir in uns haben mit der Sünde und der Schuld, die uns vor Augen steht, ist die, dass wir sie zur Sprache bringen, vor Gott und bei Gott. Was ist, wenn wir es nicht tun? Ein Seelsorger hat es einmal so geschrieben, in dem Moment, wo ich Schuld in mir berge, aufhäufe, verheimliche, wegschließe, aber in meinem Leben sozusagen dulde und verstecke, gehe ich eine geheime Verbindung, ein geheimes vertragliches Werk mit dem Teufel ein. Und der hat alle Interessen daran, dass ich darüber nicht rede. Wenn das rauskommt, stell dir mal vor, was du für rote Ohren kriegst. Und überleg dir mal, vielleicht, wenn du jetzt zu einem Seelsorger gehst, überleg dir mal, wenn der jetzt nicht dicht hält, der Seelsorger, vielleicht ist das ja so eine Drahtstante. Überleg dir das. Überleg dir, was du machst und wem du das sagst. Sag lieber nichts, weil wenn du nichts sagst, dann. Aber wir spüren, je länger ich nichts sage, desto schwieriger wird es. Ihr denkt an nichts Böses, ihr fahrt Auto. Und dann kommt irgendein Interview mit irgendeinem Star und einmal merkt er, dieser Star, ihr habt es gar nicht gewusst, ist sogar noch fromm und erzählt plötzlich, ohne dass ihr es merkt, von so einer Situation, wo er Schuld vergeben erhielt. Und er denkt, auf der Autobahn, beim Fahren, beim Radio hören, auf einem säkularen Sender. Wir haben ja fast nur säkulare Sender in Deutschland. Mit einem Mal sowas und buff, steht die Schuld wieder vor Augen. Endlich war Ruhe. Heute ist der dritte Sonntag. Plötzlich feiert die Gemeinde Abendmahl. Ihr habt es immer hingekriegt, dem Abendmahl auszuweichen. Warum die am dritten Sonntag feiern, wisst ihr nicht. Aber mit einem Mal feiern die halt am dritten Sonntag gerade Abendmahl. Und buff, kommt die Herausforderung angesichts des Abendmahls. Wenn du um deine Schuld warst, klär das vor Gott und mit deinem Nächsten. Und sie steht dir wieder vor Augen. Es gibt ja im Volksmund diese Bezeichnung über Schuld, da wächst Gras drüber. Es gibt auch die Erfahrungseinsicht, irgendein Kamel kommt immer und frisst das Gras weg. Irgendeine Situation kommt und es steht mir wieder vor Augen. Der Beter des Psalms, der David, hat die Erfahrung gemacht, es macht mich krank, wenn ich darüber schweige. Es zerfrisst mich, es kostet mich Energie. Es macht mich mürbe. Es brennt, es macht mich trocken. Es ist furchtbar. Ich kriege es nicht los. Und dann hat er diese Einsicht, ich habe dir meine Sünde bekannt. Ich habe gesagt, ich war's. Ich habe gesagt, was ich getan habe. Ich habe dir meine Bosheit bekannt. Ich habe zur Sprache gebracht, was mich sozusagen niederdrückt. Ich habe dir gesagt, was ich falsch gemacht habe. Ich habe hingestanden, Verantwortung übernommen und gesagt, Herr, hier bin ich, ich war's, das habe ich gemacht, das bin ich, das war meine Tat. Und dann, ich sagte, bekennen will ich meine Schuld. Und fast lapidar. Wir können das jetzt jubelnd lesen und wie auch immer. Heißt es dann, und du hast meine Schuld gelöst. Und du hast mir meine Schuld vergeben. Hey, da ist gar nichts drin von großem Krawumm und Strafe und Popoklopfen und jetzt übers Knie. Und du hast mir meine Schuld vergeben. Da war sie weg. Du hast gesagt, es ist in Ordnung. Schön, dass du zu mir gekommen bist, dass wir darüber reden, dass du es mir gesagt hast. Und dann sagt er weiter aus dieser Erfahrung, mit der er ja auch begonnen hatte. Er hat ja begonnen mit diesem Lobpreis. Glücklich, glücklich dem Mann, wem die Missetat vergeben ist, dem zugedeckt wurde die Sünde. Glücklich der Mann. Und aus dieser Erfahrung dreht er sich sozusagen auf der Stelle um und spricht alle um ihn herum an, weil er weiß, die Lebenssituation, wo wir schuldig werden, die kennt jeder. Jeder wird schuldig an irgendwelchen Situationen anderen Menschen gegenüber. So möge denn jeder beten zu dir, jeder Fromme zur Zeit der Bedrängnis. Und brechen herein die Fluten der Wasser, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist meine Zuflucht. Du wirst mich bewahren vor den Ängsten, mich umgeben mit Liedern der Rettung. Die Aufforderung aus der eigenen Erfahrung, so wie es mir gegangen ist, so möge jeder sich entscheiden, der unter der Schuld leidet und den die Schuld drückt. Mensch, macht es doch so. Wendet euch zu Gott und erweist euch damit als Fromme. Wendet euch zu Gott und wendet euch an den, der gerne vergibt. Wendet euch an den, der sozusagen die Frage der Schuld für euch löst und euch neues Leben schenkt. Und mitten in diesem Lobpreis, mitten in dieser Erfahrung von dem Wunder der Befreiung von Schuld und Sünde, gibt sozusagen ein prophetisches Wort. Da gibt es ein Wort, das vielleicht sogar am Anfang der Erfahrung stand, ein Wort aus dem Munde Gottes. Da sagt Gott, ich verleihe dir Einsicht. Den Weg, den du gehen sollst, will ich dir weisen. Ich will dir raten und mein Auge wird auf dir ruhen. Seid nicht wie Ross und Maultier, die ohne Verstand Ihren Trotz musst du zwingen mit Zügel und Zaum, sonst werden sie dir nicht gehorchen.
Seid nicht so. Seid nicht so stur wie Esel, sagt Gott. Ich liebe seine Sprache. Der ist so ehrlich, da weiß man, wo man dran ist, oder? Sei nicht so stur wie ein Esel. Du hast selber Esel im Stall stehen. Du weißt genau, was du mit deinem Esel machst, wenn er bockt, wenn er nicht mehr weiter will. Du weißt genau, was du tun musst, damit dein Esel sich bewegt.
Und wenn du dich wie ein Esel verhältst, im Verhältnis zwischen dir und mir, was werde ich wohl dann mit dir machen? Die Mörchentherapie ist irgendwann mal zu Ende, wenn du nicht mehr gehen willst. Gibt's Druck?
Also sei nicht so stur. Sei nicht so stur, sondern hab Einsicht. Hab Einsicht.
Und am Anfang diese Einsicht sozusagen, ich verleihe dir Einsicht. Ich zeige dir, dass du Unrecht getan hast. Daran leidest du ja auch schon. Und jetzt zieh den Schluss aus dieser Erkenntnis, dass du schuldig geworden bist und wende dich an den, der Schuld vergeben kann. Wende dich an den, der dir neues Leben gibt. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ein wunderbares Bild. Es gibt Situationen in der Kindererziehung, kennt ihr alle, da muss man seine Kinder nur noch angucken. Und es gibt einen Trick bei der Kindererziehung, bevor man schreit und schimpft. Pädagogen haben herausgefunden, dass man sich am besten auf die hinkniet, auf Augenhöhe kommt mit den Kindern. Sie nur festhält, nicht zwickt, nur festhält, dass sie nicht weglaufen. Und dann muss man einfach nur sagen, guck mir in die Augen. Guck mich an. Das ist so, wir haben es ein paar Mal gemacht, ist herrlich. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das ist die Höchststrafe. Guck mich an. Hinknien, es aushalten, fester, schau mich an. Und dann ganz ruhig reden. Das, was du gemacht hast, war nicht in Ordnung. Große Erfolgsquote. Große Erfolgsquote. Ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt Gott. Wie geht es? Schau ihm in die Augen. So wie einst Humphrey Bogart in einem historischen großen Film, ich glaube Casablanca, zu Ingrid Bergman sagte, schau mir in die Augen, Kleines. Gottes Wort an dich und mich. Schau mir in die Augen, Kleiner. Schau mich an. Schau mir in die Augen. Und dann ist es gut, wenn das Verhältnis mit ihm schon geklärt ist. Wenn wir schon die Erfahrung haben, ich habe meine Sünde bekannt, er hat sie weggenommen. Schau mir in die Augen und ich will dir zeigen, ich will dich mit meinen Augen leiten. Aber damit Gott mich leiten kann, damit Gott mir einen guten Weg führen kann, muss ich Blickkontakt haben mit ihm. Braucht es diese Begegnung, dass ich ihn anschaue? Paulus schreibt später an die Korinther, in Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Wenn wir in seine Augen schauen, kriegen wir von seinem Wesen, von seiner Güte, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Gnade, in seinen Augen etwas mitgeteilt. Wir sehen in seinem Gesicht seine Wärme, seine Freude, seine Liebe, die uns berührt und auch verändern kann. Ich will dich mit meinen Augen leiten. So wie wir es am Ende eines Gottesdienstes manchmal ja hören. Ja? Wenn wir den Segen spenden, dass Gott sein Angesicht auf uns erheben möge, nicht um drohend anzugucken, sondern um uns mit seinen Augen zu leiten. Er ist uns mit der Herzensseite positiv zugewendet. Er möchte uns leiten, er möchte uns Gutes tun, seine Güte und seine Liebe mitteilen. Ich verleihe dir Einsicht. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten. Mein Auge wird auf dir sein. Ich will dich leiten. Ich sehe deinen Weg. Ich will dich begleiten. Also sei nicht so stur. Schau mich an. Komm mit deiner Schuld zu mir. Wer auf den Herrn hofft, so geht es weiter, wer auf den Herrn hofft, den umfängt sein Erbarmen. Wenn wir den Vers umstellen, würden wir dazwischen einfügen, den Sünder treffen, der leiden viele. Wer aber auf den Herrn hofft, den umfängt sein Erbarmen. Gott stellt sich hier vor als der Erbarmende, als der Liebende, als der Vergebende, als der Wohlwollende, als der Gott, der sich kümmert und der möchte, dass mein Leben gelingt. Jubelt über den Herrn, ihr Gerechten, und freut euch, all ihr lauteren Herzen frohlocket. Wer mit seiner Schuld zu Gott kommt, erlebt die Befreiung von dem Bedrückenden, erlebt sozusagen die Freude, die einkehrt, wenn sich mein Herz geöffnet hat für Gott und wenn ich spüre, Gott nimmt mir die Last weg. Gott schenkt mir einen Neuanfang. Ich habe gerade, wir haben ja vorhin das wunderbare Lied gesungen, ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Dann der Refrain, immer wieder, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Das ist eigentlich ein Lied, das man nur triumphierend singen kann. Ich finde, wir haben es ein bisschen zögerlich gesungen. Aber gut, wir können das ja nochmal nächsten Tage immer wieder mal üben, dass man es wirklich singt. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. David hat die Erfahrung gemacht, wo ich ihm meine Schuld gebe, wo ich meine Sünde bekenne. Da begegne ich seinem Erbarmen. Und das macht frei. Das macht froh. Und das stellt meine Füße wieder auf einen freien Raum. Tipp: Leb mit leichtem Gepäck. Hör auf zu schweigen. Sprich aus vor Gott, was dir auf der Seele liegt und dich quält. Er will dir die Last nehmen und dich neu lebendig machen und dir neue Freude schenken. Dann kannst auch du jubeln. Glücklich der Mann, dem die Schuld vergeben ist. Glücklich die Frau, der nicht zugerechnet wird, ihre Verfehlung. Warum? Weil Gott ein Gott des Erbarmens ist und dich einlädt, in seine Gegenwart zu kommen und die Schuld zur Sprache zu bringen. In diesem Sinne ist Reden Gold, weil Schweigen über meiner Schuld mich nur krank macht. Rede mit Gott drüber und lerne sein Erbarmen und seine Liebe kennen in einer neuen, tiefen, persönlichen Weise. Amen.